Drüben entdeckte Meier Krienke Fotopress. »Wissen Sie, dass Richard Thum unten sitzt?« sagte Krienke.
»Nein, hier ist es richtig.
Weißt du, Margot, wer Richard Thum ist? Ahnst es auch nicht? Was reimt sich auf Ruhm? Was wohl? Such einen Vers auf Ruhm. Thum. Wissen Sie nicht, wieso Thum zu seinem Beruf kam? Eines Tages ging er für Bass die Leipziger Straße und überlegte, ob die Spree oder seine Pleite tiefer sei. Da dachte er, Thum, Thum, Ruhm. Und da hatte er es gefunden. Er macht den Ruhm, aber einen höchst exklusiven und beständigen Ruhm. Ein von Dr. Richard Thum eingemachter Ruhm platzt nicht und wird nicht schlecht. Wenn Dr. Richard Thum jemanden des Ruhmes für würdig hält, dann kann man sich darauf verlassen, dass es stimmt.
Na ja, sagte Margot mit höchster Anerkennung.
»Du sagst, na ja, wieso aber macht Dr. Richard Thum die Rühme? Doch nur, indem er die Geeigneten fotografiert. Und er hat es verstanden, so einen Ruf zu erwerben, dass jedermann sich sagt, wenn ihn Dr. Richard Thum fotografiert hat, muss was dran sein. Hier, unser Freund Krienke.« Der fotografiert Kreti und Pleti, so das Füllsel der internationalen illustrierten Zeitungen fotografiert er. Wenn's in England einen neuen König gibt, den Boxweltmeister, irgendeinen Professor, der ein Heilmittel gegen den Krebs fand, Stalin oder Tschitscherin in der Art, aber unser Dr. Richard Thum, der fotografiert nur Leute, von denen er nach telefonischer Anfrage beim lieben Gott erfahren hat, dass sie in die Unsterblichkeit eingehen. Den Direktor der Adda-Adda-Werke zum Beispiel, in der ersten Kajüte des größten Hapag-Dampfers oder die indische Fürstin von Kapurthala im Gespräch mit dem First Lord of Lackstiebeln, nur so. Und wenn er sich zu dieser Hefe hier begibt, dann können wir eine Aktiengesellschaft auf Käsebiers Kopf gründen. Wir werden hohe Dividenden erhalten. Wer fotografiert wird, oder vielmehr, wer gelichtbildnert wird von Thum, geht ein zu einem ewigen Ruhm. Ja, ich hab zum Krienke gesagt, wir beide nicht.
Und dann war die Pause zu Ende. Meier fuhr mit Margot nach Hause.
»Wollen wir noch wohin gehen?«
»Ach, lieber nicht. Ich komme sonst so spät nach Hause.«
»Gut«, sagte Meier beleidigend rasch. Er dachte an Käsebier. Am Kurfürstendamm half er das Auto verstauen.
»Wollen Sie noch einen Augenblick mit raufkommen? Vielleicht ist mein Mann noch auf.«
»Lass man«, sagte er. »Ich will noch schreiben heute Abend.«
»Wie Sie wollen.«
»Ich danke Ihnen für den Abend.«
Oben war Ihr Mann noch wach.
»Na, hast du dich gut amüsiert?«
fragte er verschlafen. »Ach, ein ekelhaft eingebildeter Kerl.«
»Ich kann ihn auch nicht leiden.«
Und dann ärgerte sie sich über ihren Mann, der sofort einschlief. Meier ging langsam den Kurfürstendamm entlang. Merkwürdigerweise schien es ihm ziemlich warm geworden zu sein. Es regnete. 3 Schritt von Margots Haus, gerade am Dreieck der Schlüterstraße, gerade am Zeitungskiosk, traf er Fräulein Dr. Kohler. Sie erschraken beide. Meier wollte erst vorbeigehen. Sie trat ihm in den Weg. »Sie sind zurück?« sagte sie.
»Ja, seit heute«, sagte er. »Ich habe aber gar keine Zeit. Ich habe immer zu tun, entsetzlich. Verträge mit dem Schuft, meinem Verleger. Hab gar keine Zeit.«
»Jetzt? Um 12 Uhr?«
»Nein, ich will noch schreiben.
Wollen wir uns nicht wenigstens einen Augenblick hinsetzen?«
»Oh nein«, sagte Meier. »Ich habe schrecklich viel zu tun und dann ist es auch schon so spät.
Aber Herr Meier...«
»Na schön, gehen wir einen Augenblick rein.«
An der Ecke lag eine kleine Konditorei. Es saßen nur noch zwei Paare da und ein alter, ganz alter Herr, der alle Zeitungen neben sich aufgehäuft hatte. »Wie schön«, sagte Meier plötzlich, »dass ich neben Ihnen sitze. Was darf ich Ihnen bestellen? Vielleicht ein Ice Cream Soda?« »Ach, egal.« »Ice Cream Soda«, sagte er zu dem Kellner. »Welch schöne runde Stirn Sie haben, welch schöner Bogen zur Nase und der kleine kluge Mund voll Ironie.« Der Kellner brachte das Bestellte. Meier nahm den Löffel, füllte ihn mit Eis, gab ihn dem Fräulein Dr. Kohler in den Mund, fütterte sie, er strahlte beseligt. »Wie er mich liebt«, dachte sie. »Wie ich sie liebe«, dachte er. »Ich möchte ein Bildhauer sein, nur um diese Hand modellieren zu können.« Er nahm ihre Hand und streichelte sie. »Wie oft, glauben Sie, habe ich es schon versucht? Ich kenne diese kleine Hand auswendig. Ich habe es mit Plastilin versucht.« »Kann man denn so glücklich sein?« dachte sie. »Warum«, sagte sie laut, »sind Sie damals so abgereist?« »Wenn Sie wüssten, wie ich, ach, ich habe viel unter Pariser Bäumen an Sie gedacht, ich habe viel von dir geträumt, ich träume immer von dir.« Er nahm ihre Hand. »Kann man einen Menschen so leiden lassen?« dachte sie. »Ich konnte nicht, ich muss dir aber mal meine Fotografien aus Paris zeigen.« Er nahm ihren Kopf in beide Hände und flüsterte ihr ins Ohr, abgehakt, kurz und voll Scham, »und für das entgangene Beste leistet sich der Körper Feste.« Dann küsste er sie auf die Stirn und nahm behutsam die Hände fort. »Zahlen«, rief er. Sie standen auf und gingen. Es regnete. »Es regnet«, sagte er. »Es regnet immer, wenn wir uns treffen.« Drüben war die Haltestelle ihres Abouaks. Sie steuerte darauf zu. »Ich bringe dich nach Hause.« »Ach, lassen Sie nur.« »Ja, es ist mir auch lieber. Ich muss nämlich heute noch was tun«, sagte er. »Und dann erwartet mich meine Mutter. Ich habe ihr versprochen, dass ich ihr wenigstens noch gute Nacht sage. Aber ich kann doch sehr gut mit meinem Abouak direkt nach Hause fahren. Wir sehen uns bald«, sagte er. »Sehr bald.« Da kam der Abouak schon. Sie stieg ein und winkte. Sie verstand plötzlich das Wort »außer sich sein«. Sie würde 8 Tage nicht arbeiten können und nur an ihn denken und ihren Traum. Es war damals ein einfaches Zweibettzimmer in einem ländlichen Hotel gewesen. Sie lag im Bett am Fenster, während er sich in Unterhose und nacktem Oberkörper am Waschtisch im Zimmer wusch. Sie sah ihm zu, sah alle Hässlichkeit, die Unterhose, die kleinen Strümpfe, den untrainierten Rücken und liebte ihn. Er war an ihr Bett getreten und hatte sich zu ihr gesetzt und küsste sie. Dann war sie aufgewacht. Trotz dieses Abschieds liebte er sie. Was sonst tat Not? An der Joachimsthaler Straße stieg sie aus, traf dort zufällig eine gute Bekannte, Fräulein Dr. Wendland, umarmte sie. »Mädchen, ich bin irrsinnig glücklich. Wir wollen etwas unternehmen. Ich muss etwas unternehmen. Kommen Sie, wir trinken eine Flasche Wein.« »Hops, schön«, sagte die. »Meier?« »Ja.« »Geschrieben?« »Nein.« »Hier?« »Getroffen. Komm und sie gingen in eine kleine Weinstube. Die Freundin, Weinkennerin, suchte heraus. Es war ein Rheinwein, eine halbe Flasche. Fräulein Dr. Kohler bestellte sich eine Geflügelmayonnaise. Die Freundin wollte nichts mehr essen. Eine Geflügelmayonnaise am späten Abend. Warum soll ich nicht heute Geflügelmayonnaise essen? Hm? Außerdem will ich einem Bettler 3 Mark geben. Ach, ich bin so glücklich. Einmal, passen Sie auf, es wird noch. Er liebt mich.
Natürlich liebt er sie.
Er ist nur leider verrückt. Können Sie mir einen vernünftigen Grund sagen, weshalb Sie hier mit mir und nicht mit ihm sitzen?
Nein.
Also es gibt keinen. Er hat zu arbeiten, sagt er.
Sagt er. Ist doch Unsinn.
Es ist sehr schwierig mit uns beiden. So große Liebe ist immer schwierig.
Ach Quatsch, er ist verrückt. Sie sind doch nicht schwierig. Sie sind bloß instinktlos in ihrer Auswahl ihrer Objekte. Aber
ich will nicht sagen, ich hab bloß solche Wut auf ihn, weil er sie so kaputt macht. Aber vielleicht wird noch alles gut. Prost. Es muss noch alles gut werden. Ich werde sonst verrückt. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie ich ihn liebe. Kennen Sie das Wort, ein Haar auf deinem Haupte ist mir lieber als euer aller Leben? So ist mir. Na? Und Sie?
Ich? Bin froh, wenn ich den Sommer wieder verreisen kann.
Und das Innenleben?
Abgesagt.
Gar nicht?
Ja.
Warum aber? Ich finde das so schade.
Sie wissen doch.
Ja, aber immer noch? Das ist doch 10 Jahre her. Seht ihr euch noch?
Manchmal auf der Straße, aber wir grüßen uns nicht. Er hat übrigens auch nicht geheiratet, wird auch nicht.
Aber es gibt doch nicht bloß den einen. Wenn Sie ihn auch geliebt haben und er Sie wahrscheinlich auch, ist es nicht Unrecht, dass Sie sich in diese Liebe zu dem einen, der noch dazu ein ganz ungeeignetes Objekt zu sein scheint, so hineinreden und rennen?
Das sagen Sie zu mir?
Ja, ich sage das. Denn ich glaube Ihnen nicht ganz. Sie wollen einen freien Kopf für Ihre Arbeit haben und für die Herzecke haben Sie sich ein Ideal gemacht, auf das Sie Ihre Wünsche konzentrieren. Das ist ein bequemer Ausweg und steigert die Leistung. Sie haben ja recht. Wenn unser eins glücklich liebt, so ist einem ja nicht nur ein Haar auf seinem Haupte lieber als unser aller Leben, sondern, was viel schlimmer ist, auch als unser aller Leistung. Die Wahrheit ist, man kann sehr oft lieben, ja, man kann sogar mehrere nebeneinander lieb haben, auf verschiedene Weise. Das alles sind nur Dinge, die wir uns schwer eingestehen. Das Leben ist trotz alledem sehr reich.
Das finde ich auch. Aber gehört ein Mann dazu?
Ich denke schon. Ich kann kein Verhältnis haben. Und anders ist kein Mann heutzutage auf die Dauer mit einem zusammen. Ja, eine Weile gewiss. Und gemeinsame Interessen, das ist ja alles ganz nett. Aber ohne Aussichten auf ein endliches Beilager ist eine Freundschaft ein rarer Vogel. Und warum kein Verhältnis? Es kann doch kommen, nicht etwa krampfhaft suchen, aber bereit sein. Ich könnte nicht anders.
Haben Sie schon einmal zu Ende gedacht, was das bedeutet?
Ja? Diese Abhängigkeit, diese Angst. Und dass das Dienstmädchen was merkt. Zu einer Bekannten von mir, die lebenswandelt, hat das Mädchen neulich gesagt, und ewig ihre seidene Wäsche waschen, das können sie auch allein machen.
Puh!
Nein, nein, ich könnte so etwas nicht ertragen. Wenn ein Mann mich derartig liebt, besteht gar kein Grund, mich nicht zu heiraten. Und heiraten kann ich nur den einen, mit dem es nicht möglich ist. Soll ich Angst haben vor der Portierfrau, wenn ich zu spät nach Hause komme? Nein, danke. Gott, ich rede Ihnen ja auch nicht zu. Ich finde es bloß zu schade. Auch um mich finde ich es schade. Ach, Unsinn. Man überschätzt das alles heutzutage. Als wir auf die Universität kamen, war es eine große Seligkeit. Und wir hatten Ehrgeize und wollten was leisten und hatten unseren großen Stolz. Und was ist kaum 15 Jahre später? Das Girl ist gekommen. Wir wollten einen neuen Frauentyp schaffen. Wissen Sie noch, wie wir gebrannt haben vor Seligkeit, dass wir an alles heran konnten, diese ganze große Männerwelt voll Mathematik und Chemie und herrlichen historischen Offenbarungen in uns aufzunehmen. Und jetzt ist das Resultat, dass die kleinen Mädchen von 16 in meiner Sprechstunde sitzen und ich schon froh bin, wenn sie nicht krank sind und der Kopf ist nur noch zur Frisur da. Ich finde, die Akademikerinnen sind arg ins Hintertreffen gekommen. Wie alle Akademiker, wie alle Geistigen und alles Geistige. Es gibt die Not und sonst nur den Parademarsch in breiter Front auf das Bett zu. Das ist eine Enttäuschung, die wir erlebt haben. Nein, leugnen Sie nicht, wir alle haben sie erlebt, die wir uns gelüsten ließen nach der Männerbildung, Weisheit und Können und erfuhren, wie weit das Leben ist, wenn man die Suche nach Wahrheit zum Stern seines Daseins macht. Die Enttäuschung an der nächsten Generation. Das Leben habe ich täglich in meiner Sprechstunde. Ich entbehre nichts. Ich bin ganz erfüllt davon. Aber nach uns ist eine Generation gekommen, die alles vergessen hat. Das ist arg. Aber es wächst eine neue Generation heran, die schon sehr reizend ist, interessiert wie die Jungen, sportlich und keine Kleideraffen. Sehen Sie mal dort drüben hin. Da entlocken die Herren der Geschäftswelt den weiblichen Angestellten die Geschäftsgeheimnisse mit Hilfe von einer Flasche Wein. Rechts die Pfote mit dem Bleistift und links die mit der Zärtlichkeit. Bei den Frauen gibt es zwei Sorten. Die einen, die nur den Bleistift sehen und die Geschäftswelt an der Nase herumführen. Die anderen, die auf den Wein hereinfallen. Die da fällt auf den Wein herein. Himmlisch. Sonntag könnten wir übrigens miteinander in den Grunewald fahren.
Könnten wir?
Das ist nett, dass Sie sich mal frei machen. Werden wir tüchtig marschieren, es ist jetzt so herrlich draußen. Wissen Sie, ich freue mich richtig, dass wir uns mal nicht so en passant sprechen.
Ich auch.
So ein richtiges Frauengespräch ist eins der besten Dinge der Welt.
Und was die Männer davor für eine Angst haben.
Ja, eigentlich können einem die Männer leid tun. Die haben das nicht, dies darüber reden und bekennen und erklären, dies herrliche sich ausgequatsche, der einzige Trost und die einzige Rache.
Und die Glückserhöhung auch.
Also auf Wiedersehen. Und dann war es 13:30 und Fräulein Dr. Kohler musste sich ein Auto nehmen. Als Meyer sich verabschiedet hatte, war ihm sehr elend zumute und er begriff nichts mehr. Er wollte in die elektrische nach Halensee steigen, sie kam nicht, er wartete. Neben ihm wartete ein junges Mädchen, sie ging auf und ab. Meyer fixierte sie, sie sah ihn an. Sie war jung, offenbar aus gutem Haus.
»Wollen wir uns ein Auto nehmen?«
sagte er. Sie nickte, er winkte, Das Auto kam. Wo wohnen Sie?
In der Hubertusbader Straße.
Er nannte die Adresse. Sie stiegen ein. Er nahm ihre Hand, küsste sie zwischen den Fingern, dann griff er nach ihrem Knöchel, strich das Bein hoch, machte Halt, sah ihr ins Gesicht, das erregt war, küsste es blindlings, wobei er über sie hinfuhr. Der Pelzmantel war geschlossen. Er öffnete ihn.
»Kann ich zu dir kommen?«
sagte er kurz vor der Halenseerbrücke, während seine Hand schon sehr weit war. Sie schwieg.
»Süßer.«
Sie stiegen aus. Er betrat im Dunkeln einen Berliner Hausflur. Sie stiegen im Dunkel die Treppe hoch, wagten nicht, Licht anzumachen. Sie schloss die Wohnung auf.
»Hier links«, sagte sie.
Das war alles. Im weißen Zimmer zündete er die Bettlampe an. Das Mädchen kam. Er sah sie glühen. Es ging rasch.
»Wie komme ich hinaus?« fragte er.
»Ich gebe den Hausschlüssel. Lasse schnell einen neuen machen.«
Sie vermieden die Anrede. Er küsste sie, trotzdem sie nicht wollte, herzlich sogar, da sie so ohne Erinnerung und Forderung dastand, schloss leise die Tür, glitt die Treppe hinab im Dunkel, lauschte auf Geräusche, schloss auf, stand draußen, versuchte die Hausnummer zu lesen, konnte sie nicht erkennen, steckte den Schlüssel ein.
Das Mädchen, todmüde, dachte, es war schön, nach dieser furchtbaren Demütigung von Paul, der mich nicht will. Ich hätte beinahe vergessen, den Wecker zu stellen, morgen, 8 Uhr, Büro.
Und dann war es 2:30 und Meyer musste sich ein Auto nehmen.